auferstandene Christus macht uns zu mündigen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Er gebraucht dafür das Bild des Hirten und sagt von sich: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. So sind wir hier und zusammen, wo immer wir auch gerade sind, im Namen unseres Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der aus dem Tod heraus neues Leben schafft. Amen. So singen und hören wir das erste Lied. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. Die Nummer 100, die Strophen 1 bis 4. Beten mit Worten nach Psalm 23. Gott, du sorgst für mich wie ein Hirte, niemals bin ich verlassen. Du zeigst mir die Fülle des Lebens und erlaubst mir, ohne Hast zu leben. Du stärkst meine Seele, du zeigst mir den rechten Weg. Auch in dunklen Zeiten habe ich keine Angst vor dem Letzten, denn du bist bei mir und beschützt mich. In dunklen Stunden bist du mir nahe und tröstest mich. Wenn ich zu dir komme, empfängst du mich zärtlich und nimmst mich überschwänglich auf. Ich lebe im Vertrauen auf deine Güte und setze meine Hoffnung auf dich. Gott, du sorgst für mich wie ein Hirte. Niemals bin ich verlassen. Amen. Einige Gedanken zum 23. Psalm. Zu dem Bild vom Hirten. Will ich bei Gott, dem guten Hirten, bleiben, wohin die Wege auch führen? Will ich ihm ein Leben lang vertrauen, ihn nicht verlassen, wohin er mich auch leitet? Oder suche ich seinen Schutz nur in Zeiten der Unsicherheit und der Not, wenn ich ihn brauche? Gehe ich sonst nicht lieber meinen eigenen Weg? Wehre ich mich nicht gegen jede Art der Bevormundung und Fremdbestimmung? Und doch möchte ich Gott vertrauen wie einem guten Hirten. Ich brauche den Schutzraum bei Gott, seine Liebe und sein Nachgehen. Gott kann ich vertrauen, weil er mich mit seinen Augen leitet. Ich brauche nicht ängstlich durchs Leben zu gehen, muss nicht in Hast leben. Gott wartet auf mich und lässt mir Zeit, bis ich mich aufmache und dem Weg folge, den er vorangeht. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Mit diesen Worten beginnt der Roman Anna Karenina von Leo Tolstoi. Ein Roman über Familie, Liebesaffäre, Ehebruch und Moral in der adligen russischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Am Ende beschließt Anna Karenina, ihrem Leben ein Ende zu setzen, weil sie von der Gesellschaft weitgehend verstoßen wurde und der gesellschaftliche Druck sie in eine Krankheit getrieben hat, aus der sie nicht wieder herausfindet. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Was ist Glück? Was ist Familienglück? Wahrscheinlich ist es, wie Tolstoi es sagt, dass die glücklichen Familien einander sehr ähnlich sind, weil bei ihnen das vorhanden ist, was zum Glück beiträgt, ein Familienleben, so wie man es sich vorstellt, oder besser, wie es den Normen der Gesellschaft entspricht, und sei es nur äußerlich. Woran man dabei denken kann? Eltern, Kinder, ein sicheres Auskommen, keine schwerwiegenden Probleme wie Krankheiten oder andere familiäre Katastrophen, die so ein Beziehungsgeflecht ins Wanken bringen. Das ist natürlich ein Idealbild. Eine glückliche Familie, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Es ist ja oft auch die Sicht von außen, die wir haben. Glückliche Familie, die haben es gut. Es ist alles da, alles das, was ich vielleicht vermisse. Was für mich das Glück einer Familie ausmacht. Unglücklich auf ihre Weise kann eine Familie dann sein, wenn da ein Pfeiler herausbricht und plötzlich bricht das Unglück herein. Wie in der Geschichte, die ich erzählen möchte. Die Bibel erzählt diese Familiengeschichte. Die Bibel ist ja voll von Familiengeschichten. Es geht ja gleich auf den ersten Seiten los mit Adam und Eva und den Söhnen Kain und Abel. Welch ein Unglück für diese Familie, dass der eine Bruder den anderen erschlägt. Ich denke an Jakob und Esau, die beiden Zwillingssöhne des Isaak. Jakob erschleicht sich das Erstgeburtsrecht. Er muss fliehen, weil Esau Rache schwört. Welch ein Unglück, dass die Familie so auseinanderbricht. Jakob wird schließlich Vater von 12 Söhnen, doch einer wird bevorzugt vom Vater Josef. Die anderen werden neidisch und werfen ihn in einen Brunnen und machen den Vater glauben, Josef sei von einem wilden Tier getötet worden. Der Vater trauert um seinen totgeglaubten Sohn. Welch ein Unglück. Irgendwie zieht sich das wie ein roter Faden durch die biblischen Familiengeschichten. Glück und Unglück, Irrungen und Wirrungen. Ich glaube, die biblische Geschichte überhaupt ist eine einzige Familiengeschichte. Und wir sind bis heute ein Teil dieser Geschichte, mit Brüdern und Schwestern und Vorfahren. Nicht nur in der eigenen Familie, auch nicht nur in der Familie der christlichen Kirche, sondern in einer Familie, die viel weiter ausgreift und neben den jüdischen älteren Geschwistern auch die muslimischen Familienmitglieder umfasst. Ja, alle drei entspringen einer Familie, Judentum, Islam und Christentum. Auch hier Glück und Unglück, ja sogar Gewalt und Krieg unter Brüdern und Schwestern oder Verwandten. Wie es dazu kam, zur Gründung dieser einzigartigen Familie, erzählt die Bibel. Wie gesagt, Familie, Glück und Unglück und alles liegt so nah beieinander. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Manchmal fragt man sich, was ist Glück und was ist Unglück? Vielleicht muss man manchmal auch zweimal hinschauen und vielleicht ist das, was wir als Glück ansehen, eher Unglück oder auch umgekehrt. Es ist nicht immer einfach und auf den ersten Blick auch alles nicht immer klar, schon gar nicht, wenn es um Familie geht. Oder gerade, wenn es um so etwas Kompliziertes wie Familie geht. Denn kompliziert ist es von Anfang an. Das Kind scheint schon vor der Geburt in den Brunnen gefallen zu sein. Gott hatte Abraham einen Sohn verheißen. Und noch viel mehr, eine Nachkommenschaft so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Doch Sarai, seine Frau, ist unfruchtbar. Siehe, so spricht sie zu ihrem Mann, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Sarai deutet ihre Kinderlosigkeit als Wille Gottes. Ist sie verzweifelt, wütend auf Gott? Sarai muss sich etwas einfallen lassen und greift auf ein Mittel zurück, das damals gängige Rechtspraxis war. Ihre Magd soll für sie gebären und das Kind austragen, das sie selbst nicht bekommen kann. Wir hören weiter, wie Sarai zu Abram spricht und ihm ihren Plan schildert. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und die Bibel erzählt dann weiter, und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Sarai, Abram und Hagar. Alle drei haben einen Migrationshintergrund und alle drei sind in unterschiedlichen Positionen in einer schwierigen Lage. Man ahnt, dass es kompliziert werden würde. 10 kinderlose Jahre waren für Sarai und Abram schwierig. Nun aber scheint es eine Lösung zu geben, die Magd als Leihmutter, die den verheißenen Sohn austragen soll. Der Sohn der Sklavin wäre rechtlich auch der Sohn Sarais. Denn die Sklavin gehört der Herrin. Abram lässt alles irgendwie still und passiv über sich ergehen und es kommt, wie es kommt. Hagar wird schwanger von Abram. Die Auftragsschwangerschaft und damit der Plan Sarais gehen also auf. Doch die Herrin hat die Rechnung ohne die Magd gemacht. Wenn es in der Bibel heißt, als Hagar nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Der eigene Ansehensverlust war nun nicht vorgesehen in den Augen Sarais. Ihre Kinderlosigkeit, die war ja schon schmerzhaft genug, aber dass sich nun ihre Sklavin über sie erhebt und sie gering achtet, verschärft die Lage in der Familie. Eine Lösung muss mal wieder her. Und so heißt es weiter, und Sarai sagte zu Abram, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun, sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Abram aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Gott hält sich hier raus. Jetzt muss Abram erstmal aktiv werden außerhalb des Zeltes und spielt den Ball wieder zu Sarai zurück. Und Hagar flieht. Ein Akt der Verzweiflung oder Mut zum Risiko, will sie selbstbestimmt leben, wohin flieht sie? Erstmal weg aus dieser katastrophalen und lebenszerstörerischen Situation in diesem Bermuda-Dreieck. Freiheit. Aber was ist das für eine Freiheit? Hört selbst, wie es für Hagar auf ihrer Flucht weitergeht. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Nun also greift Gott in das Geschehen ein, durch einen Boten. Hagar ist offensichtlich auf dem Weg zurück in ihre ägyptische Heimat, in der Wüste, an einer Quelle. Sie versorgt sich an diesem lebensfeindlichen Ort. Wieder so eine Grenzsituation, wieder kein Leben. Hagar, so spricht der Bote sie an, die erste Person in dieser Erzählung, die Hagar mit Namen anspricht. Wie das wohl in ihren Ohren geklungen haben möge. Hagar, jemand spricht sie an, jemand wendet sich ihr zu, jemand fragt sie zwischen woher und wohin auf dem Lebensweg. Hagar, wie geht es dir? Hagar, was brauchst du? Da kümmert sich jemand um die geflüchtete Frau. Da sieht jemand die Not einer anderen. Hagar ist gerettet. Vielleicht anders, als sie es sich gedacht hat, denn was dann kommt, ist erst einmal schwer zu begreifen, für uns heute, aber sicher auch für Hagar. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Schlimmer geht's wohl kaum. Und Hagar ist erst einmal sprachlos. Sie soll zurück, lass dich unterdrücken unter den Händen deiner Herren. Zurück ins Elend, aber mit einer Verheißung. Du wirst einen Sohn gebären und er wird frei sein. Ismael, es hört Gott auf Deutsch. Ismael, Stammvater eines arabischen Stämmeverbundes. Ismael mit seinem Vater Abraham, Erbauer der Kaaba, der heiligsten Stätte im Islam. Ismael, er verbindet uns mit den Muslimen, auch eine Familiengeschichte. Und Hagar, sie findet ihre Sprache wieder. Und wie? Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Die Verheißung eines Sohnes, einer Nachkommenschaft und die Hoffnung auf Freiheit für Ismael und für das Volk, das aus Ismael hervorgeht, all das ist größer als das, was Hagar demnächst erwarten wird. Wird es so sein? Wie wird es für sie sein? Der Ausgang für Hagar bleibt erst einmal offen. Sie kehrt zurück, aber irgendwie ist es kein gutes Ende, wie das oft so ist in der Familie. Aber nicht nur dort, sondern überall dort, wo Menschen zusammenleben. Wir würden uns für Hagar doch ein schöneres Ende wünschen. Hagar ist also so hin und her geworfen zwischen Ohnmacht und Selbstbestimmtheit, zwischen Freiheit und Eingebundensein, zwischen menschlichen Verstrickungen und familiären Katastrophen. Aber sie hat Kraft bekommen für all das, was ihr auferlegt wird. Sie weiß um den Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Mitten in den Wüsten des Lebens, mitten in den Zwischenräumen des Lebens kann sie glauben und hoffen, er führet mich zum frischen Wasser. Und das ist wahrlich ein großes Glück, auch in allem Unglück, um diesen Brunnen des Lebendigen zu wissen und aus ihm zu schöpfen für das, was vor einem liegt. Amen. Wir singen oder hören das nächste Lied. Es ist Hagars Lied. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt.
Irrender Gott, wo findest du mich? Irrender Gott, wie irre ich dich? Durch all meine Fragen gehst du mir nach und hältst behutsam die Sehnsucht wahr.
Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Du bist die Mutter, die liebt.
Lasst uns beten. Gott, du bist der gute Hirte unseres Lebens. Wir bitten dich für die Menschen, die vom Weg abgekommen sind, die sich verlaufen haben und nicht mehr zurückfinden, komme du ihnen entgegen. Wir bitten dich für alle, um die wir uns Sorgen machen, weil sie krank sind, weil sie gefangen sind in eigenen Gedanken, in ihrer eigenen Welt. Erweise du dich als der gute Hirte, nimm sie an die Hand. Wir bitten dich für die, die nicht mehr mitkommen und sich abgehängt fühlen, weil sie den Anforderungen unserer Zeit nicht mehr gewachsen sind. Hilf uns, dass wir sie wertschätzen und dass wir uns ihnen zuwenden. Wir bitten dich für die, die anderen Hirten folgen und in ihrem Leben auf die schiefe Bahn geraten sind. Öffne ihre Augen und lass sie den Weg zum Leben finden. Gott, du bist der gute Hirte. Bei dir sind wir geborgen, in Glück und auch im Unglück. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir dich, Gott, segne uns und behüte uns auf unserem Weg. Lass dein Angesicht leuchten über unserem Lebensweg und sei uns gnädig, wende uns dein freundliches Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen. Wir hören noch ein Bläsernachspiel. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt?